Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Montag, dem 15. September 2025. Der Blick in die Schlagzeilen, die Schweiz ja ein relativ verschontes Land von den Widrigkeiten des Weltgeschehens. Natürlich bilden sie sich auch bei uns ab. Selbstverständlich sind die Auswirkungen zu spüren, auch wirtschaftlich natürlich die Rezession beispielsweise in Deutschland, das Nullwachstum, das faktische in der Europäischen Union, verbunden mit gigantischen Staatsschulden, das ist natürlich auch in seinen Folgerungen, Weiterungen, Auswucherungen und Nebenwirkungen in der Schweiz zu spüren, aber interessant und das verdient herausgehoben zu werden, die Schweiz eben doch ein Land, eine Insel der Verschonten und Glückseligen. Und wir Schweizer sollten das einfach nicht vergessen. Wir müssen uns immer wieder bewusst machen, dass der Sonderfall Schweiz eben ein Sonderfall ist, weil wir tatsächlich ein Sonderfall sind, weil wir ein anderes politisches System haben, das stabiler ist, das freiheitlicher ist und das vor allem den Bürger ins Zentrum stellt. Theoretisch, idealerweise und immer noch mehr als in anderen Ländern, aber natürlich längst nicht mehr in der gewünschten, gedachten und ursprünglich beabsichtigten Form. Also wir müssen uns immer wieder darum kümmern, diese Schweiz wieder einzurenken, diese Schweiz zur Schweiz zu machen. Was sind die grossen Themen heute Morgen? Bern debattiert zu Frühfranzösisch. Im Bundeshaus ist nun der Sprachenstreit auch entbrannt. Westschweizer oder aus der Westschweiz stammende Parlamentarier setzen sich dafür ein, dass die Entscheidungen in der deutschen Schweiz, das Frühfranzösisch aus der Primarschule zu verbannen, dass die gestoppt werden, rückgängig gemacht werden. Und da hat sich ein SVP-Politiker, der Regierungsrat aus dem Kanton Nidwald, Rees Schmid, bereits letzte Woche mit einem Vorschlag in die Arena geworfen, gewissermaßen. Er hat gesagt, man soll in der Primarschule eine zweite Sprache, eine Landessprache lehren und das Englische sei dann in die Oberstufe abzuschieben. Das ist ein Kompromissvorschlag, der sehr interessant ist, meine Sicht zum Ganzen. Ja, die Schweiz lebt von der Mehrsprachigkeit, das ist der Zusammenhalt des Landes. Und wenn eben Institutionen des Zusammenhalts verfallen, wie beispielsweise die Schweizer Armee, sind kompensatorische Massnahmen möglich. Deshalb bin ich ein Befürworter des Frühfranzösischen unter Berücksichtigung all der Probleme und Schwierigkeiten, die sich dadurch durchaus ergeben. Aber eben der Vorschlag von Rees Schmid, jetzt aufgenommen, auch von Mitte-Chef Prägi. Wir sind gespannt, was da herauskommt. AfD legt stark zu in SPD-Hochburg. Ja, man wird sich in Deutschland früher oder später mit der Normalisierung der Demokratie, mit der Meinungsvielfalt abfinden müssen und die Begriffe abrüsten. Das ist das große Problem heute in Deutschland, auch in der Schweiz, in vielen Ländern, in den Vereinigten Staaten von Amerika, der Mangel, das Kaputtgehen der Streitkultur. Man wirft sich nur noch Adjektive an den Kopf. Der Rechtsextremist, der Rechtsextreme, vor allem von der linken Seite, ist diese Aggressivität im Moment zu spüren. Natürlich ist die politische Verunglimpfung nicht eine Exklusivdomäne der Linken, aber die Linken haben eben ein Problem, dessen sie sich viel zu wenig bewusst sind, nämlich der Linke geht ja davon aus, die Gerechtigkeit, das Gute, Wahre und Schöne zu vertreten und aus diesem moralischen Anspruch, aus diesem moralischen Überanspruch, aus dieser moralischen Überheblichkeit folgt dann sozusagen auch die Lizenz zur Beleidigung und zur Diskriminierung und zur Heraufbeschwörung einer politischen Atmosphäre, in der dann alles, was nicht links ist, automatisch als böse und als schlecht beurteilt wird. Und in Deutschland ist das ja sehr, sehr weit fortgeschritten. Und wir müssen aufpassen, dass das in der Schweiz nicht auch so passiert. Nun also, die AfD, die größte Reizpartei in Deutschland, auf dem Vormarsch. Sie hat ihren Anteil in NRW, das ist der Bevölkerungs- reichste Gliedstaat, das bevölkerungsreichste Bundesland der Bundesrepublik. Da ist sie auf Platz 3 vorgerückt. Verdreifachung des Wähleranteils auf etwa 16,5%. Vorneweg die CDU und die SPD fast auf unter 20% gekippt. Die waren dort einmal bei 40%. Das ist die Krise der Linken, aber es ist eben auch die Krise der Bürgerlichen, die sich mit den Linken verbünden, um die rechtsbürgerliche Opposition auszubremsen, und dadurch schwächt sich natürlich die CDU-CSU, und wir sind gespannt, wie lange man das mitmacht, wie lange man diese falsche Strategie der Brandmauer, die ja eigentlich ein linkes Postulat ist, wie lange das Kanzler Merz und die Seinen da mitmachen. Das Ansehen von Elektroautos leidet in der Schweiz. Nur noch die Hälfte der Schweizerinnen und Schweizer nehmen E-Autos als positiv wahr. Vor einem Jahr lag der Wert noch bei 60%. Der Branchenverband Autoschweiz ist alarmiert. Ja, das ist die Folge der Planwirtschaft. Wir warnen hier ja seit Jahren vor der Vergötterung der Elektromobilität. Bin ich gegen den Elektromotor per se? Das ist eine großartige, übrigens sehr alte Innovation, gibt's schon lange, hat auch viele Vorteile und ist etwas Interessantes, aber man hat daraus einen Kult gemacht, ein Dogma und eine Planwirtschaft ohne Plan. Das ist in der Schweiz passiert. Man hat versucht, den Leuten das gewaltsam aufzupfropfen. Man hat versucht, hier sozusagen von oben eine Mobilitätswende herbeizuzwingen, wie das in Deutschland mit ganz fatalen Konsequenzen auch angestrebt wurde, unter Mitwirkung der großen Automobilkonzerne, die nicht die Kraft gehabt haben, da der Politik entgegenzuwirken, weil eben auch in Deutschland die Autoindustrie und die Politik zutiefst verfilzt sind. In der Schweiz haben wir das zum Glück nicht, aber dieser grüne Trend, diese grüne Kopflosigkeit, diese grüne Ideologie hat eben seit den 2016er, 17er, 18er, 19er Jahren ganz massiv an Zulauf gewonnen, und auch bei uns ist plötzlich die Parole ausgegeben worden, ja, jetzt müssen alle auf ein Elektroauto umsteigen. Und ich kann mich erinnern, als ich damals 2019 im Ständeratswahlkampf im Kanton Zürich dagegen gehalten habe, bist du auch von Schweizer Medien, vor allem auch von den Öffentlich-Rechtlichen, bist du wie ein Außerirdischer begutachtet worden, wenn man nur den Hauch einer Kritik angebracht hat an dieser Einseitigkeit. Und noch einmal, es geht hier nicht um ein Entweder-Oder. Ich meine, die Elektroautos haben, das hat seine Vorteile, das hat seine Möglichkeiten. Aber was wir jetzt sehen, ist im Grunde der Backlash gegen diese Übertreibung, auch gegen diese Verweigerung an einer Diskussion, dass man eben gesagt hat, ja, da gibt's gar keine andere Sicht, wer da dagegen ist, das ist ein Klimamörder, das ist ein Klimaleugner, und all dieser ganze Unsinn, der damals verbreitet wurde. Machtdemonstration im Ostseeraum. Russland testet beim Grossmanöver Sapat 2025 den Westen. Ja, wir haben eine Zuspitzung jetzt im Ukraine-Krieg, und die Situation ist nach wie vor brandgefährlich. Das kann übergreifen auf andere Länder. Wir haben es gesehen letzte Woche. Drohneneinfall, russische Flugkörper auf polnischem Boden, Verletzung des Luftraums, eine inakzeptable Provokation der russischen Seite. Und man rätselt jetzt darüber, was steckt dahinter. Ich habe viele Theorien gelesen. Die überzeugendste, die ich bis jetzt gehört habe, geht so. Die Russen testen nicht die Widerstandskraft des Westens wegen einer unmittelbar bevorstehenden russischen Großinvasion. Das halte ich für militärisch und für politisch abwegig. Theoretisch ist alles denkbar, und die Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Man muss aufpassen, dass man vor lauter Vorsicht nicht noch in eine Paranoia hinein sich steigert und diese Paranoia dann die Gefahr wiederum heraufbeschwört, die man eigentlich bannen möchte. Also diese Theorie, dass jetzt Putin unmittelbar mit seinen 200.000 Soldaten, die in der Ukraine kaum vom Fleck kommen, dass er jetzt mit dieser Armee plus noch die Reservisten NATO-Länder überfallen will, die halte ich für irrig, auch wenn sie in den Talkshows bei uns von den landläufigen Experten so immer wieder zum Besten gegeben wird. Was ich glaube, dass die Russen tatsächlich dahinter stecken, also die Theorien, dass das die Ukrainer selber inszeniert hätten, um eben Stimmung zu machen gegen Russland, das nützt natürlich den Ukrainern, das nützt natürlich der EU, das ist ein Schlag gegen Trump, was hier passiert ist, also cui bono, es nützt eigentlich den Gegnern Putins, ich komme dann noch auf das zu sprechen, aber was könnte der militärische Sinn des Ganzen sein? Und da vielleicht eben die Theorie, die mir am plausibelsten erscheint, geht so, dass die Russen nicht den Westen testen, ob man jetzt hier eben großflächig einfallen könnte. Nein, es geht eher darum, den Westen in Alarmbereitschaft zu versetzen bezüglich der eigenen Luftabwehr. Und das haben wir in Polen gesehen, dass diese Drohnen ja bis zu, weiß nicht wie viel, 100 Kilometer ins Inland hineinfliegen konnten, ohne dass die abgeschossen wurden. Und siehe da, jetzt haben die Polen Pläne gestoppt, den Ukrainern Luftabwehrsysteme zu geben, weil sie sie selber brauchen. Und auch in Deutschland fliegen jetzt die Kampfjets in Dauerbereitschaft im Luftraum. Also Putin könnte mit dieser Aktion bezweckt haben, dass die Waffenlieferungen, der Nachschub an die Ukraine gestoppt oder zumindest ausgedünnt wird. Was natürlich zeigt, dass er größere Probleme hat auf dem Schlachtfeld als zugegeben. Ungeachtet all dessen glaube ich nicht, halte ich es für ausgeschlossen, dass die Ukraine diesen Krieg gegen Russland gewinnen kann. Aber je länger das dauert, desto höher der Preis, natürlich auch für die russische Seite. Und jetzt kommen wir zur politischen Wertung dieser ganzen Zuspitzung, dieser bedrohlichen Lage nach wie vor, meines Erachtens ein gravierender politischer Fehler der russischen Seite, jetzt diese Luftraumverletzung in Polen, eben weil dadurch vor allem einer der, könnte man sagen, nicht Verbündeten, das wäre natürlich polemisch und falsch gesagt, aber zumindest jemand, der nicht in dieser frenetischen Russlandfresserei beheimatet ist, der amerikanische Präsident Donald Trump. Das ist ein Affront sondergleichen an die amerikanische Seite, und die UN-Botschafterin der USA hat sich auch entsprechend geäußert, das sei ein Affront, und auch der amerikanische Außenminister Rubio äußert sich so. Also die Russen bringen es schon fertig, sie sind Weltmeister darin, die Welt gegen sich aufzubringen, und das sage ich vor dem Hintergrund einer differenzierten Betrachtung dieses Ukraine-Kriegs, dass es hier eben mehrere Aggressoren gibt. Die Russen sind ein Aggressor, aber die Amerikaner sind auch einer durch die NATO-Osterweiterung, und die Ukraine hat sich zumindest instrumentalisieren lassen für eine aggressive Außenpolitik des Westens gegenüber Russland. Da sind also drei gleichermaßen Verantwortliche in diesem Krieg befangen, in diesem schlimmen Krieg, der auch Europa zu seinen Opfern zählt. Die Europäer leiden deutlich, vor allem auch wirtschaftlich, ein nach wie vor ungelöstes, riesiges Problem. Die Berichterstattung in unseren Medien neigen dazu und tun das auch ganz ungeschminkt, die alleinige Schuld und Verantwortung Russland zuzuschieben. Das halte ich für eine falsche, irreführende Betrachtung. Genauso irreführend und einseitig wie damals die Corona-, Klima- und sonstige Berichterstattung. Charlie Kirk, Täter, hatte Beziehung mit Transgender. Ja, der mutmaßliche Attentäter ist gefasst worden, ein 22-jähriger Student, Schüler aus Utah, aus vernünftigen, bodenständigen Verhältnissen, offensichtlich angezeigt durch ein Familienmitglied, dem gegenüber er sich offenbart hatte. Und jetzt kommt er raus, hat auch die entsprechende Stelle in Utah verlautbart, dass dieser Tyler Robinson, wie er heißt, mit einem Transgender-Mann zusammengelebt hatte. Das könnte Aufschluss geben über ein Tatmotiv, denn Charlie Kirk, das Attentatsopfer, hat sich ja wiederholt kritisch über die Transgender-Ideologie geäußert. Habe ich übrigens am Wochenende zahlreiche Videoclips von Charlie Kirk angeschaut. Sehr, sehr beeindruckend seine argumentative Schlagfertigkeit, das Tempo, auch die Präzision und der Kenntnisreichtum, den er da an den Tag legt. Ich meine, ein 31-jähriger Mann, also noch nicht so wahnsinnig lebenserfahren, aber schon sehr umfassend in politischen Fragen ja ausgestattet mit hervorragenden Argumenten. Er hat sich nicht nur an amerikanischen Universitäten der Diskussion gestellt, sondern auch in Europa. Er war in Cambridge, er war in Oxford. Und für alle, die sich interessieren für die Kunst der Rhetorik, für die Kunst der Auseinandersetzung, jetzt auch aus konservativer Sicht, für die ist dieser Charlie Kirk auf jeden Fall eine hochinteressante und auch sehr, sehr lehrreiche Persönlichkeit. Über den Mordfall habe ich ja letzte Woche, über diese Hinrichtung habe ich gesprochen, über die beschämenden medialen Reaktionen, die wir zum Teil auch in der Schweiz gesehen haben, wobei so drastisch, wie das etwa auch in Deutschland der Fall gewesen ist, ist hier zum Glück nicht ausgefallen. Aber auch da sind einige Masken gefallen. Man muss einfach darüber reden, dass die Linke aufgrund einer gesellschaftlichen Laissez-faire-Mentalität hier eine Aggressivität an den Tag legt, die verstört. Und man muss sich ja die Frage stellen, woher kommt das eigentlich? Das kommt eben daher, dass die, die das dann sagen, die auch jubeln, unverkennbar, über so einen Mord, über so eine Hinrichtung, die sagen, ja, Charlie Kirk, das ist ja ein Hassprediger gewesen, ganz schlimm, der war gegen Schwule, der war gegen Transgender, die Welt ist ein glücklicherer Ort, wenn der nicht mehr lebt. Und sogar ein Harvard-Dozent hat geschrieben, man solle ihm Filmaufnahmen schicken, damit er das anschauen könne, um sich wieder gut zu fühlen. Also wirkliche Abgründe sind da aufgetreten, und in den USA vor allem ist das jetzt auch mit einer Gegenreaktion beantwortet worden. Jetzt kommen natürlich die Rechten und sagen, jeder, der sich so geäußert hat, muss rausgeschmissen werden, muss seinen Job verlieren. Jetzt kommt also die Cancel Culture von rechts auch noch, und das sind schon sehr aufwühlende und verstörende Ereignisse, die man da sieht. Es ragt heraus in einer Kommentierung, in einer Würdigung auch von Charlie Kirk, der amerikanische Linkspolitiker Bernie Sanders. Das muss man hier wirklich deutlich herausstreichen. Er hat sich sehr angemessen und eben genau so geäußert, wie man das machen muss, wenn man anderer Meinung ist. Jetzt als Charlie Kirk, er hat gesagt, wir stimmen in nichts überein, aber trotzdem, das ist natürlich die fürchterlichste und schlimmste Attacke auf das Herz unserer Gesellschaft, auf die Demokratie und so weiter. Und das ist es ja auch, dass Charlie Kirk genau in dem Moment umgebracht wurde, erschossen wurde. Also das macht, was unsere Demokratie auszeichnen sollte, nämlich die Debatte, das Diskutieren auch mit Andersdenken. Und ich habe ja letzte Woche hier den Vorstoß lanciert und möchte das gleich noch einmal wiederholen, dass ich gesagt habe, es ist eben auch wichtig, dass wir in der Schweiz diese Streitkultur pflegen, und zwar von allen Seiten. Und vor diesem Hintergrund habe ich mich entschieden, auch eine Veranstaltungsreihe anzustoßen, Köppel auf dem Campus. Das ist jetzt noch nicht der eigentliche Titel. Mal sehen, fällt uns dann vielleicht noch etwas griffigeres ein, spielt auch nicht so sehr eine Rolle. Das Entscheidende ist, dass man sich den Diskussionen stellt, und ich lade jetzt schon alle Kritiker, Skeptiker, Gegner, Leute, die sich schon aufgeregt haben, die eben konservativen Positionen nichts abgewinnen können, die lade ich herzlich ein. Ich freue mich darauf zu diskutieren. Ich habe in einigen Leseforen gesehen, ja, Köppel interessiert sich gar nicht für andere Meinungen, das ist die reine Selbstinszenierung. Ja, vielleicht sollte ich die, die das schreiben, als meine persönlichen Psychiater anstellen. Lassen Sie sich überraschen, lassen Sie sich überraschen. Vielleicht ist am Schluss dann alles ganz anders, als man sich das vorgestellt hat. Auf jeden Fall ist das etwas vom Allerwichtigsten, die Streitkultur, die Auseinandersetzung, Rede und Gegenrede, das ist die Schweiz. Und hier haben vor allem die Medien eine entscheidende Verantwortung, diese Streit- und Diskussionskultur zu pflegen. Und ja, auch die Robustheit einer Gesellschaft, dass man das aushält, wenn einer sagt, nein, da bin ich nicht einverstanden, da liegen Sie explizit falsch, ich finde Ihre Meinung sogar verwerflich, ich finde sie total daneben, sie beruht auf falschen Einsichten, falschen Fakten und so weiter. Das muss man sich ja sagen können. Man muss sich auch sagen können, wenn man den anderen eine jenseitige Erscheinung findet. Das ist doch überhaupt nicht das Problem. Man muss diese diskursive, diese diskursive Intensität, entschuldigen Sie die Fremdwörter, mir fällt nichts Besseres ein heute am frühen Morgen, die muss man eben aushalten, die muss man verkraften können, sonst geht die Diskussionskultur flöten, sonst geht letztlich die Demokratie den Bach runter, meine Damen und Herren. Das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Ich melde mich gleich zurück mit der internationalen Ausgabe. Bleiben Sie dran.